Special.
Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Bully-Special. Ich habe es ja angekündigt, in dieser Saison soll es hin und wieder, wenn es was zu besprechen gibt, auch zwischen den Wochenenden eine kleine Ausgabe dieses wunderbaren Formats geben. Mein Name ist Kevin Scheuren, schön, dass ihr eingeschaltet habt und heute kümmern wir uns um den VfB Stuttgart, denn wie der Titel dieses Podcasts euch schon verrät, Cork out, Weinziel in. Wir sprechen drüber mit meinem Experten aus dem Bully-Special für den VfB Stuttgart. Er kommt vom Brustring-Talk, einem sehr empfehlenswerten VfB-Podcast, der Martin. Hallo Martin.
Hallo Kevin.
Ja, es waren wirklich emotionale Wochen beim VfB, glaube ich. Wenn wir mal, ich würde mal sagen, die ganze Zeit im letzten Jahr mit reinnehmen, der Taifun Korkut Trainer des VfB Stuttgart war, ging es auf und es ging brutal abwärts. Und am Ende stand die Entlassung für ihn. Vielleicht erstmal generell diese Geschichte Taifun Korkut beim VfB. Es fing ja schon mit sehr viel Unkenrufen an damals, als er verpflichtet worden ist. Ihm wurde, glaube ich, nicht viel zugetraut, sowohl von der Presse als auch von den Fans. Viele haben ihn mit Skeptik und Skepsis beobachtet. Skeptisch beobachtet kann man eigentlich besser sagen. Und dann lief es aber sehr erfolgreich. Er hat den VfB fast in die Europa League geführt. Vielleicht aus deiner Sicht nochmal die kurze Ära Taifun Korkut in einem kleinen Überblick von dir.
Ja, also wir hatten einen für uns damals sehr sympathischen Trainer, der glaube beim VfB sehr geschätzt war, Hannes Wolf. Also die meisten fanden den irgendwie sympathisch, sie konnten was mit ihm anfangen. Und die Entlassung kam für einige zu früh, andere fanden aber auch, das war jetzt in Ordnung, dass er entlassen worden ist, weil auch dort ja die sportlichen Erfolge und die Entwicklung ausgeblieben sind. So, das noch zur Vorgeschichte. Und dann, ja, kam der neue Trainer. Und wenn man ein bisschen einfach guckt, wo waren die Stationen von Korkut davor? Leverkusen, Kaiserslautern und eben Hannover und sich den Punkteschnitt anguckt und wie dort seine, ja, Trainerstation zu Ende gegangen sind oder wie das immer gelaufen ist, dann war das jetzt nicht ein Trainer, wo man gesagt hat, boah, mit dem erwarten wir uns wirklich eine langfristige Zusammenarbeit oder das ist einer, der uns dauerhaft voranbringen kann. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hauptkritikpunkt, der jetzt erstmal nicht direkt auf Korkut abgezielt ist, sondern vor allem auf Reschke und Dietrich, die diesen ihren Trainer installiert haben. Und ich glaube, das war einfach in dem Moment nicht das, was man beim VfB oder vor allem die VfB-Fans erwartet haben. Die dachten einfach, da kommt eine andere Lösung. Und das war so gefühlt die einfachste Lösung. Es wurde ja so ein bisschen mit argumentiert, ja, der hat ein bisschen Stallgeruch, er wohnt in Cannstatt, so diese Regionalität ein bisschen herstellen. Und ich glaube, das war eigentlich nicht das, was man erhofft hatte, wie ein neuer Trainer rausgesucht wird. Und kombiniert mit dem, ja, jetzt eher doch nicht so guten Punkteschnitt, den Korkut zu dem Zeitpunkt hatte, war das so ein bisschen, ihr wollt uns jetzt nicht erzählen, dass das die Lösung ist für unser Trainerproblem und damit wirklich eine langfristige Entwicklung möglich ist. Ich glaube, das waren so die Hauptpunkte, die damals auf ihn unfairerweise letztendlich, hauptsächlich aber vor allem gegen Reschke und Dietrich eingeprasselt sind.
Dann hat das ja doch sehr gut geklappt mit ihm, ne? Was war das dann am Ende bei dir? War das eher Überraschung, dass das so gut geklappt hat mit ihm, dass es so weit nach oben ging für den VfB? Ich meine, dass man den Klassenerhalt gesichert hatte, das passierte wirklich mit bahnbrechender Geschwindigkeit und dann halt noch diese Möglichkeit, Europa League zu spielen. Dann hätte man noch eigentlich gedacht, Taifun Korkut hätte viel mehr Kredit auch verdient.
Es war überraschend, das definitiv. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Punkte holen. Aber ich denke, man muss jetzt auch mit dem Abstand und jetzt auch mit dem Wissen, was in der Hinrunde jetzt passiert ist, man muss die Spiele einfach nochmal ein bisschen anders begutachten oder anschauen. Es war sehr oft das berühmte Spielglück dabei, was uns vielleicht in der Hinrunde in der Saison davor gefehlt hat. Wir haben ein frühes Tor geschossen und dann kam natürlich das, was Korkut gerne spielt. Das sehr, sehr Defensive kam ihm natürlich total entgegen. Es sind wenig individuelle Fehler passiert und die Mannschaft war auch meines Erachtens sehr, sehr fit. Also das heißt, Hannes Wolf und sein Trainerteam hatten die Mannschaft auch sehr fit bekommen, was sich in der Rückrunde auch eben gelohnt hat. Das heißt, er konnte auf ein sehr fittes Team zurückgreifen und hat natürlich ein paar Sachen geändert. Aber wenn man sich die einzelnen Spiele anschaut, wie gesagt, es war sehr oft so, frühes Tor, hinten reinstellen. Manchmal hat noch der liebe Gott geholfen, also im Sinne von der liebe Fußballgott, weil das ein oder andere Tor immer nicht reingegangen ist. Und genau diese Sachen liefen dann in der Hinrunde eben nicht mehr, also in der jetzigen Hinrunde. Das heißt, das Spielglück war nicht mehr da Es sind individuelle Fehler dazugekommen, Badstuber und Zieler da exemplarisch zu nennen. Und dann hat sich das halt genauso, wie es sich in die positive Richtung entwickelt hat, direkt wieder in die negative Richtung entwickelt.
Müssen, glaube ich, auch mal die Rolle von Dietrich und Reschke in diesem Thema mit einbeziehen. Du hast es gerade gesagt. Es war ihr Trainer. Ja, man hatte schon das Gefühl, dass man relativ schnell mit Hannes Wolf abschließen wollte. Zumindest war das so mein Eindruck, den ich auch von außen hatte. Man hat so ein bisschen vielleicht auch nach einem Grund gesucht, das zu tun. Alles fein, alles gut. Dann muss man vielleicht auch mal deren Rolle in der Kaderzusammenstellung überprüfen und auch die Kommunikation mit Taifun Korkut. Und da fand ich das ganz interessant. Michael Reschke war ja bei Von Torra, ja, diesem ominösen Fußball-Talk auf Sky. Und wirkte unglaublich arrogant, muss man einfach mal sagen. Also ganz, ganz furchtbar. Und dann hat irgendeiner aus der Runde, ich weiß nicht, wer es war, die Nachfrage gestellt, ob der Trainer denn bei den Transfers auch mit eingebunden war. Und das alles schon so gelaufen ist, wie es laufen sollte für ihn. Welche Rolle spielen für dich Dietrich und Reschke? Und wenn es auch um die Kaderzusammensetzung geht, glaubst du, dass da viel mit Taifun Korkut gesprochen worden ist?
Wenn man sich anguckt, wie die Vorbereitung gelaufen ist und wie dann die ersten Spiele war, dann hat man wirklich das Gefühl, die haben nicht die gleiche Sprache gesprochen, wenn sie miteinander gesprochen haben, weil es hat nicht zusammengepasst. Also ein ganz banales Beispiel, Didavi. Ja, der war schon mal wohl in der Winterpause zuvor, war das schon mal ein Kandidat. Und man weiß, dass Dietrich ihn gerne zurückholen wollte, der verlorene Sohn, ne? Ein VfB-Spieler aus der eigenen Jugend. Das passt ganz gut so in seine Idee oder seine Philosophie rein, dass man einfach Leute hat, die diesen berühmten Stallgeruch haben. Und dann hat man den zurückgeholt und Korkut dachte, was mache ich denn mit dem? Der passt ja eigentlich überhaupt nichts zu dem, ich irgendwie spielen will oder spielen lassen will. Dann wird ein Castro geholt, nichts gegen Castro. Und im gleichen Zug wird Mangala verliehen nach Hamburg, der dort, soweit ich das mitbekomme, eine halbwegs sinnvolle Saison spielt. Und dann fragst du dich natürlich schon, was ist da passiert? Haben die da miteinander gesprochen? Und teilweise hat man eben das Gefühl, dass bei Transfers Reschke eigentlich das Tempo vorgegeben hat oder die Transfers vorgegeben hat und Korkut eigentlich nur noch abnicken konnte. Also es kommt einem in manchen Fällen leider ein bisschen so vor, dass die zwei da komplett aneinander vorbeigesprochen haben.
Ich möchte weiter über die Rolle von Dietrich und Reschke mit dir sprechen. Ich beobachte das ja sehr aus der Ferne und ich habe das Gefühl, der VfB hat sich eigentlich auch durch das Zweitliga-Jahr wieder so ein bisschen Ruhe aufgebaut. Ich hatte das Gefühl, Schindelmeiser und Wolf, was wir auch schon oft im Bulli-Special besprochen haben, haben den Verein wieder auf den Weg gebracht, den man eigentlich mit dem VfB Stuttgart, oder den man, glaube ich, beim VfB Stuttgart sehen wollte, auf einen ruhigen, bedachten Weg. Dann musste Schindelmeiser gehen, Dietrich kam. Dann kam Reschke. Und es wirkte alles einmal unruhig. Es wirkte wie ein VfB aus der Vergangenheit mit Meier Vorfelder, mit Rolf Rüssmann, Leuten, die da waren und die für Chaos gesorgt haben. Das System, was aufgebaut worden ist, wurde irgendwie komplett zurückgefahren. Ist das auch etwas, was du jetzt im Nachhinein durch die ganze Zeit, die du auch mit Dietrich und Reschke und auch mit deiner Arbeit und mit eurer Arbeit, Jasmin ja auch und all denen, die beim Brustring-Talk dabei sind, ist das so eine Entwicklung, die euch alle besorgt stimmt beim VfB?
Du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Wir sind eigentlich wieder an einem Zeitpunkt oder an der Situation angekommen, wo wir vor 2 Jahren ungefähr waren, also in der Abstiegssaison waren. Es ist einfach Unruhe eher im Verein, da man hat das Gefühl, die Richtung oder wo es hingehen soll, ist nämlich nicht mehr so ganz klar und dem kurzfristigen Erfolg wird ziemlich viel untergestellt. Und genau das, was passiert ist durch Schindelmeiser und Wolf, da hatten viele Fans das Gefühl, ja, da ist eine Idee dahinter. Die wissen eigentlich, wo sie hinwollen. Sie wissen, dass es nicht sofort passieren wird. Und ich hatte auch das Gefühl, sehr, sehr viele VfB-Fans haben gesagt, lass die machen. Und wenn es halt 2, 3 Jahre länger dauert, wir gehen diesen Weg mit, weil er gefällt uns. Dieser Weg gefällt uns. Und dann kam eben Dietrich und da hat man das Gefühl, der Weg war auch klar, aber er hat gedacht, cool, ich kann eine Abkürzung nehmen. Und die Abkürzung hieß natürlich mit der Ausgliederung und ein bisschen mehr Geld investieren. Ich hole mir wieder einen bekannteren Sportdirektor, von dem ich auch persönlich überzeugter bin oder mit dem ich besser zusammenarbeiten kann. Und wollte vielleicht wieder diesen einen Schritt zu schnell gehen und das bereuen wir jetzt wieder. Also eigentlich dieser langfristige Aufbau, den wir durch diesen Neustart in der zweiten Liga hatte, diese Chance auf den Neuaufbau, die wurde meines Erachtens leider jetzt echt vertan und wir sind genau wieder da, wo wir im Jahr vor 2, 3 Jahren auch waren.
Ich schaue gerade mal auf den Altersschnitt beim VfB und da ist festzuhalten. In diesem Jahr ist man der fünftälteste Kader der Bundesliga. In der letzten Saison hatte man mit einem Durchschnitt von 23,8 Jahren die Saison begonnen und war im unteren Mittelfeld, würde ich mal sagen, zu finden damit. Ist der Kader zu alt? Und hat man sich zu sehr, und das muss man vielleicht auch Teil von Korkut anheften, zu sehr auf die alten, erfahrenen Spieler gestützt, auf die Becks, auf die Zielers, auf die Gomezes, auf die tatsächlich auch Gentners, und hat man verpasst, was wir ja auch monieren, Woche für Woche, einen Donis draußen zu lassen, einen Akolo, der letzte Saison einen hervorragenden Saisonstart hatte, unter Hannes Wolf draußen zu lassen und. Ich glaube, das können wir noch munter so weiterführen. Erstens, hat Taifun Korkut aus dem Kader das Bestmögliche rausgeholt, deiner Meinung nach? Und zweitens, müsste man beim VfB zwangsläufig wieder mehr der Jugend, den Jungen, eine Chance lassen?
Also er hat mit Sicherheit, und davon bin ich wirklich überzeugt, nicht das Beste aus dem Kader rausgeholt, weil ich nie das Gefühl hatte, er wusste, was er mit diesem Kader anfangen kann. Weinzierl hat es heute bei seiner Pressekonferenz schon eigentlich gesagt, nach dem Motto, er hat auch gemeint, in dem Kader steckt deutlich mehr drin als Platz 18. Und irgendwie aber sowohl Kader und Trainer haben einfach nicht zusammengepasst. Das war leider am Ende sehr deutlich zu sehen, dass er eben mit Spielern, die er hatte, die Potenzial haben, einfach nicht umgehen konnte. Ich nenne auch nochmal das Beispiel Maffeo. Ich meine, der hat letztes Jahr in der ersten spanischen Liga gespielt und dann muss der sich quasi anhören, ja, die Jungs brauchen noch Zeit für die Bundesliga. Und dann denkst du, Moment, der hat in der spanischen La Liga gespielt und jetzt kommst du an und sagst so, mehr oder weniger, ja, die brauchen noch Zeit für die Bundesliga. Für was genau? Also da war mit Sicherheit ein Problem, dass er auch eher immer auf die für ihn Erfahrenen, auf die sichere Lösung gesetzt hat. Mannschaftsintern gab es ja sogar wohl, wurde bemängelt, dass er unverständlicherweise jede Woche, sobald er fit war, wieder auf den von dir angesprochenen Back gesetzt hat. Also das war mit Sicherheit ein Problem, da ist er nicht mit klargekommen. Also einfach, was kann ich aus dieser Mannschaft rausholen?
Okay, bevor wir jetzt auf Markus Weinzierl zu sprechen kommen, bevor wir aber auf die Mannschaft noch zu sprechen kommen.
Genau, es war noch eine zweite Frage.
Genau,
da,
ja.
Sag's nochmal.
Muss man sich beim VfB Stuttgart wieder mehr auf die jungen Spieler oder muss man da wieder mehr auf die jungen Spieler setzen?
Ich würde es definitiv befürworten, weil die haben gezeigt, also gerade dieses Beispiel Donis, die haben gezeigt, dass sie einfach das Potenzial haben. Auch Maffeo hat Potenzial. Auf der anderen Seite Sosa, das sind die jungen Leute da, wo du merkst, die können. Die brauchen natürlich das Vertrauen, dass sie nach einem Spiel, wenn sie mal vielleicht nicht so gut sind, sich nicht gleich wieder auf der Tribüne finden, was diese Saison leider auch der Fall war. Wenn es vielleicht mal nicht ganz so gut lief, waren sie auf der Tribüne. Ich denke, die brauchen halt 2-3 Spiele. Und ich persönlich gestehe einem jungen Spieler immer eher einen Fehler ein oder ich denke, okay, das lernt er noch oder das wird noch besser. Und da hoffe ich, dass da einfach wieder der Weg ein bisschen dahin zurückkommt. Genten ist auch so ein Beispiel. Der spielt eigentlich leider seit Wochen unter dem, was er eigentlich kann. Aber er spielt jedes Mal auch, vielleicht weil er eben Kapitän ist. Und da hoffe ich einfach, dass wir da den Weg zurückfinden, mal das Risiko eingehen oder uns trauen, einen jüngeren Spieler zu bringen und denen das Vertrauen zu schenken. Weil aktuell schlechter als der letzte Altersdurchschnitt, der in Hannover auf dem Platz stand, der war, glaube ich, 27 Jahre. Schlechter kann es ehrlich gesagt nicht mehr werden.
Nochmal zurück zu Michael Reschke tatsächlich. Ich springe jetzt ein bisschen hin und her, aber das hatte ich gerade vergessen, als ich über Reschke gesprochen habe. Am Abend vor Korkuts Entlassung stellt sich Michael Reschke in die Interviews und sagt, die Trainerfrage stellt sich nicht. Am Morgen drauf wird Taifun Korkut entlassen. Vom Stil her absolut unterste Schublade. Ist dieser Mann tragbar für den VfB Stuttgart? Würdest du dir eine andere Person auf seiner Position wünschen?
Also genau dieses Thema der Aussage von Reschke am Samstagabend und der Trainerentlassung am Sonntagmorgen wird gerade wirklich schon heiß in der VfB-Timeline diskutiert. Also das eine, die sagen, naja gut, Lügen gehören im Fußball dazu. Und die anderen sagen, ja, na Moment, was kannst du dem Mann dann überhaupt noch mal trauen, wenn der so dreist mehr oder weniger lügt und das auch auf der Pressekonferenz heute mehr oder weniger abtut als quasi, ja, ich musste das ja tun. Ja. Also es ging ja nicht anders. Genau. Da fragst du dich natürlich schon, wie kannst du dem in Zukunft vertrauen? Und 2-3 Sätze später sagt er, ja, er denkt, er wird eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Markus Weinzierl haben. Und dann denkst du, Moment, gerade hast du gesagt, du lügst auch mal, wenn es drauf ankommt. was soll denn der von dir halten? Also das finde ich recht schwierig. Er liefert damit relativ viel Angriffsfläche, finde ich.
Der Sporpelt sagte, er ein bisschen flunkern gehört dazu. Es geht grundsätzlich immer nur darum, was das Beste für den Club ist. Frage ist tatsächlich, ob so einer wie er und auch Dietrich dann tatsächlich das Beste für den Club im Sinn haben. Seien wir das mal dahingestellt und geben Markus Weinzierl die Chance, die er verdient. Kommen wir mal kurz auf die Mannschaft zu sprechen. Du hast es gerade schon anklingen lassen. Man musste das Gefühl haben, dass die Mannschaft gegen den Trainer spielt. Ist es denn in der Stuttgarter Fanszene auch so, dass man den Charakter der Spieler in diesem Fall hinterfragt? Wenn man weiß, wenn es funktioniert, ist alles gut, dann können die das auch, dann halten die zusammen. Und wenn es denen nicht passt, dann stellen sie sich gegen den Trainer. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das gibt es in anderen Vereinen auch so. Es gab immer schon Kader, die gegen den Trainer gespielt haben. Gar keine Frage, es ist auch alles richtig. Dennoch, glaube ich, ist der VfB und auch das, was man ja die letzten Jahre, und da kommen wir wieder auf unser Ausgangsthema zu sprechen, was man aufgebaut hat, Schindelmeiser, Wolf, dieser Zusammenhalt, der VfB 2016, 2017, 2018, zu Beginn halt noch, dass man das mit dem Arsch wieder einreißt, muss man den Spielern da auch die Charakterfrage stellen, ehrlicherweise?
Also einigen muss man das auf jeden Fall stellen. Und ein paar, die beim VfB schon etwas länger sind, definitiv. Also es war, ist mir auch schon letztes Jahr bei der, bei der Entlassung von Hannes Wolf auch schon negativ aufgestoßen, wie dann einige sagen, ja, es ist im Training, also formuliere es jetzt mal sehr frei, es ist im Training jetzt nicht mehr so kompliziert, der macht wieder einfache Sachen mit uns. Und dann denke ich so, Moment, war das jetzt zu anspruchsvoll? Hat er euch ein bisschen überfordert? Ich meine, wir haben 2018, der Fußball ist vielleicht nicht mehr so einfach, wie er vor ein paar Jahren war und hat sich weiterentwickelt. Da müsst ihr euch halt auch mitentwickeln. Und dann gibt es ein paar Spieler, bei denen du wirklich das Gefühl hast, wenn die vom Trainer nicht überzeugt sind, aus was für einem Grund auch immer, dann schaffen sie es, eine andere Schar an Spielern um sich zu versammeln, die dann quasi mit ihnen gegen den Trainer sind.
Welche Spieler sind das deiner Meinung nach?
Also für mich ist einer von denen, die mit Sicherheit den ein oder anderen Trainer auf der Strichliste, auf der Abschlussliste haben, ist Christian Gentner. Mhm. Weil der einfach, also bei Wolf bin ich mir hundertprozentig sicher. Wolf hat ja selber gesagt, er erreicht einige Spieler nicht mehr. Da waren mit Sicherheit die Herren Gentner, Aogo und so weiter mit gemeint. Und Gentner war auch schon in früheren Fällen, damals noch mit Harnik, mit Niedermeyer, der war immer einer von denen, die da vorangegangen sind und glaube ich auch mal gerne beim Präsidenten oder sonst wo gesagt haben, du, mit dem Trainer geht es nicht mehr weiter. Vielleicht ist es jetzt zu viel, das Gerücht die Küche, aber so von ein paar Sachen, die man mitbekommt oder wenn man einfach ein bisschen eins und eins zusammensetzt, ist er mit Sicherheit eine treibende Kraft sein, dass ein Trainer nicht mehr lang im Amt ist beim VfB.
Wäre nicht das erste Mal, dass sogenannte Vereinslegenden oder arrivierte Spieler, die auch Kapitän sind, da in der Lage sind, auch bei der Person, die ganz oben sitzt, mal in einer Situation anzukommen und sich auszuheulen und dafür zu sorgen, dass ein Trainer geht. Gab es auch in anderen Vereinen schon. Ich glaube, da ist der VfB tatsächlich auch keine Ausnahme.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Markus Weinzierl ist der neue Trainer. Hat beim FC Augsburg hervorragende Arbeit geleistet. Beim FC Schalke 04 war es dann eine Nummer zu groß für ihn. Markus Weinzierl war wohl auch schon vor der Verpflichtung von Taifun Korkut ein Thema beim VfB Stuttgart. Da scheiterte es aber daran, dass Markus Weinzierl noch Ablöse sozusagen gekostet hätte, weil er ja keinen Auflösungsvertrag mit dem FC Schalke 04 zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Nun war er frei, er war auf dem Markt, deutscher Trainer. Auch er spielt eher einen feineren Defensivfußball, muss man sagen. Mit offensiven Akzenten ja, aber auch sein Augenmerk liegt eher auf einer stabilisierten Defensive, um dann mit Kontern oder Ähnlichem dann in der Offensive zu brillieren. Ist Markus Weinzierl der Trainer gewesen, den du als allererstes auf der Wunschliste hattest, oder war es dann doch so jemand wie zum Beispiel Ralf Hasenhüttl oder auch Herr Markus Gisdol, der ja auch durchaus in der Lage ist, einen offensiveren Fußball zu spielen?
Also mein erster Wunsch an den VfB war diesbezüglich, dass sie eigentlich sagen, uns ist der Name erstmal egal. Mhm. Wir wollen wissen, wo will der VfB hin? Und dann suchen wir den dazu passenden Trainer. Mir ist der Name ehrlich gesagt relativ egal, ob das jetzt ein Bekannter ist, der schon in der Bundesliga trainiert hat, was auch immer. Darum geht es meines Erachtens gar nicht. Aber der VfB hat sich gefühlt mal wieder zu wenig Gedanken gemacht, so nach dem Motto Trainerfindungskommission, was ist uns denn eigentlich wichtig? Sondern man ist so ein bisschen die üblichen Verdächtigen durchgegangen. Und da ist halt Markus Weinzierl relativ weit vorne mit dabei. So kam es mir jetzt leider ein bisschen vor, dass es nicht unbedingt, was für einen Kader haben wir, welcher Trainer könnte passen, was soll uns spielerisch auszeichnen, wo wollen wir hingehen. So eher so konzeptionelle Anfragen. Und passt das Konzept vom Trainer zu dem, was wir für einen Kader haben?
Ist er denn der Richtige deiner Meinung nach?
Ich bin ehrlich gesagt gespannt. Ich habe gestern in der quasi spontan mit Hassan und Christelle, die du ja auch beide kennst,
ja.
Wir haben gestern uns schnell in einem Podcast zusammengetan und über Markus Weinzierl gesprochen. Mhm. Und das ist wirklich so diese Yin- und Yang-Geschichte. Christelle ist natürlich einfach durch die FCA-Vergangenheit sehr, sehr positiv auf ihn zu sprechen. Und sie sagt, der hat was entwickelt, das war langfristig und das hat funktioniert. Und die Leute waren motiviert, auch quasi immer der unterlegene FCA ist den Großen zu zeigen. Bei Schalke, wie du gesagt hast, war es vielleicht eine Nummer zu groß und Hassan war viel deutlicher negativ auf ihn zu sprechen. Er hat die Mannschaft verloren, er hat zu wenig kommuniziert mit den Spielern, die auf der Ersatzbank gesessen sind. Es war, wie du auch schon gesagt hast, eher recht defensiv. Er hat auf die Erfahrenen gesetzt. Und da waren viele Aussagen von Hassan dabei, wo ich gedacht habe, ups, das war doch gerade genau der Grund, wieso wir Taifun Korkut gerade entlassen haben. Aber man kann ja sagen, ein Trainer kann logischerweise ja auch was lernen aus so einer Geschichte. Das heißt, ich bin wirklich gespannt, welche von beiden Gesichtern er zeigt. Das heißt, einerseits so dieses Augsburg-Gesicht, wo er wirklich was entwickelt hat, wo er aber natürlich auch mehr Ruhe gehabt hat, wie er es jetzt vermutlich auch in Stuttgart wieder haben wird. Auf Schalke war mit Sicherheit der Druck logischerweise ein bisschen größer.
Wie viel Sorge muss Markus Weinzierl haben, der einfach nur der neue Flavor of the Month für Michael Reschke und Herrn Dietrich zu sein?
Ich glaube, ihm wurde heute auch schon die Frage gestellt, quasi wie er das sieht, so nach dem Motto Schleudersitz und so weiter und dieses ganze Thema. Er hat es recht, fand ich recht, ja, mit Humor oder mit einer sehr realistischen Einschätzung gesehen, so nach dem Motto, ja, ich weiß, am Ende zählen die Punkte. Ich glaube, er sieht es, er kann es relativ gut einschätzen.
Mhm. Na gut, also ich sag mal so, ich glaube, um den VfB wird es nicht langweilig in dieser Saison. Glaubst du denn jetzt, dass sich daraus diese Aufbruchsstimmung erzeugen lässt, wie sie auch proklamiert wurde, als Teil von Korkut dann gekommen ist, dass man wieder versuchen will, wieder eins zu werden und ja alles dafür tun will, den Klassenerhalt zu erreichen? Und stimmt dich diese Verpflichtung von Markus Weinzierl optimistischer, dieses Ziel auch sicher zu erreichen?
Es ist wirklich brutal schwierig. Ich kann es ganz, ganz schwer einschätzen, wie viel Anlaufzeit er braucht. Sowohl bei Schalke hat er ja einfach, da hat er eine Vorbereitung gehabt. Und da ging es die ersten Spiele, hat es ja auch nicht funktioniert. Die hatten, glaube ich, auch 4 oder 5 Niederlagen zum Auftakt. Und erst dann kam die Serie, wo es relativ gut lief. Und dann ist natürlich, jetzt startet er mitten in der Saison. Und das hatte er ja auch bei Augsburg nicht. Da hat er auch eine komplette Vorbereitung gehabt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, das wird wirklich sehr spannend zu sehen, wie er mit so einer Mannschaft umgeht, die er jetzt direkt übernimmt. Also da ist vermutlich eher der Motivator-Teil von ihm gefragt und die Leute wieder ein bisschen das Selbstbewusstsein einzuimpfen. Ich denke aber, wenn ich mir so die gute Seite von seiner Trainerstation anschaue, nämlich die Augsburger Seite, motiviert wird er die Jungs bekommen. Und ich hoffe halt auch, dass er die Defensive wieder stabilisiert bekommt und dann im Gegensatz zu Korkut vielleicht nicht 8 Defensive aufstellt, sondern vielleicht mal nur eher 6 und vielleicht 2, 3 mehr für die Offensive tut, weil irgendwo müssen die Tore ja herkommen. Und ich denke, er wird nicht so aufstellen wie Korkut und in dem Fall gibt es mir Hoffnung, dass wir die Kurve noch kriegen. Ob wir wieder so eine in Anführungsstrichen Euphorie hinbekommen, wie jetzt im Frühjahr, das wage ich sehr zu bezweifeln.
Das erste Spiel für Markus Weinzierl wird am 20. Oktober um 15.30 Uhr ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund sein. Dann kann man sich auch gleich schon mal präsentieren in der Hoffnung, dass man vielleicht für eine Sensation sorgt. Und wenn das dann klappt, dann glaube ich auch, dass sich diese Euphorie entfachen lässt beim VfB Stuttgart. Wir werden das Ganze hier im Bulli-Special natürlich beobachten an jedem Spieltag. Blicken wir auf die Bundesliga-Spieltage voraus, machen das mit jeweils einem Gast zu jedem Verein. Für den VfB ist das zumeist Martin vom Brustring-Talk. Martin, erzähl doch noch kurz den Leuten, die den Brustring-Talk nicht kennen. Ich kann ihn sehr empfehlen, wo sie ihn finden können und was ihr alles so beleuchtet.
Also bei uns dreht sich natürlich hauptsächlich darum, was aktuell so beim VfB passiert. Wir haben ein, zwei Folgen aber auch schon mal aufgenommen, die so ein bisschen abseits des normalen Fußballalltags sind. Das war einmal mit einem Sehbehinderten, mit einem Blinden, wie er so ein Stadionerlebnis mitnimmt. Also das versuchen wir auch mal zu machen, schaffen es leider aktuell gerade ein bisschen selten. Aber grundsätzlich, wie gesagt, um Aktuelles rund um den VfB zu finden, sind wir unter www.brustringtalk.de. Und unter dem Handle Brustringtalk auf Twitter, auf Facebook und mittlerweile sogar auf Instagram, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, warum wir es da machen, aber wir haben es mal irgendwann angefangen und seitdem nicht mehr aufgehört.
Scheint ja genau so eine Organisationsstruktur zu sein wie beim VfB selber. Keiner weiß, was der andere macht.
Nein, so schlimm ist es nicht. Es hatte mal Grund, es gab ein VfB-Kabinenfest, heißt es. Okay. Und da haben wir über den Instagram-Kanal berichtet. Ach, okay. Und dafür hatten wir das damals angefangen und jetzt spielen wir es halt immer noch darüber aus.
Mein Gott, ne? Gibt Schlimmeres, oder?
Ja, absolut.
Vielen Dank dir, Martin, dass du auch so kurzfristig nach diesen turbulenten Tagen für mich zur Verfügung gestanden hast.
Sehr gerne.
Wir hören uns dann wieder zur Vorschau hier im Bulli-Special auf den 8. Spieltag, nächste Woche Donnerstag, hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren. Wenn ihr mich finden wollt, bei Twitter @ks_0811. Martin selbst gibt's unter @2_4_2 bei Twitter. Und gerne auch bei iTunes rezensieren, das Bulli-Special natürlich, den Brustring-Talk. Abonniert uns da und hört uns fleißig. Wenn ihr Feedback habt, gerne in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de oder bei Twitter mit dem Hashtag Bulli-Special. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.